Ja, guten Morgen auf Männerseiten. Bin ein bisschen her, wo du das letzte Mal gestanden bin. Und deswegen die Frage gleich zu Beginn: Wie geht's dir heute Morgen? Wie geht's euch? Gut. Fühlt ihr euch stark wie ein Bär, dass ihr Obama ausreißen könntet? Das gerade nicht. Sonntag in der Früh. Ein Ruhetag, gell? Da fühlt man sich nicht so. Rein auf, bei mir auch schon. Die Zeiten sind bei mir auch schon vorbei. Oder? Das passt gut. Oder fühlst du dich eher schwach und denkst da, am liebsten war ich liegen geblieben, würde mich verstecken. Ich will jetzt gar nicht da sein unter so viel Leid. Auch nicht. Mir geht es eher so. Weil ich gerade, sagen wir mal, milde ausgedrückt, in der größten Krise meines Lebens stecke. Aber die Hoffnung ist, dass ich in guter Gesellschaft bin, mit Leuten wie zum Beispiel dem Paulus, der ganz viel in der einer der schwierigsten Phasen durch den Text, den wir heute behandeln, zu mir geredet hat. Und das ist der Grund, warum ich da stehe. Ich meine, erstens, weil sich keiner gemeldet hat, 14 Tage lang für den Termin, gell, Philemon. Und zweitens habe ich dann zum Herrn gesagt, wenn er will, dass ich was dazu sagen soll, dann wird sich auch keiner melden und so war es bis zum Schluss. Und dann hat der Helmut mich nominiert. Genau, weil wir befinden uns im 2. Korintherbrief. Nach wie vor, mittlerweile in Kapitel 12, und wenn wir ein bisschen zurückschauen, dann sehen ja die Korinther, also es waren Christen, die in Korinth gelebt haben, eine sehr stolze Gemeinde. Die haben mit allen möglichen geprahlt und waren stolz auf ihre geistlichen Errungenschaften, auf dass sie in anderen Sprachen geredet haben, dass sie Heilungen vollbracht haben. Und mit denen, das haben sie nach außen getragen und mit denen haben sie geprahlt. Und Paulus hat es dann zurechtgewiesen und hat seinerseits mit etwas geprallt, aber nicht mit geistlichen Errungenschaften, sondern mit seinen Entbehrungen. Das war in Kapitel 11. Da hat der Jochen gleich letzte Woche drüber gepredigt, da habe ich es mir nicht anhören können, weil die Aufnahme leider nicht funktioniert hat. Aber der Paulus prallt nicht mit geistlichen Errungenschaften, sondern mit Entbehrungen, die er hat. Und die hat er im letzten Kapitel 11 aufgezählt, eben, dass er Schiffbruch erlitten hat, dass er gesteinigt worden ist und. Das heißt, er prallt mit seinen Schwachheiten und nicht mit dem, was er geistlich so über drüber erlebt hat. Genau, das war der Rückblick, aber schauen wir, was er dann in Kapitel 12 zu sagen hat, in die Verse 1 bis 4. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Ich bin, wie gesagt, gezwungen, mich selbst zu rühmen. Eben im Zusammenhang mit dem, dass die anderen sich gerühmt haben. Eigenlob nützt zwar nichts, trotzdem will ich nun noch auf Visionen und Offenbarungen von Seiten des Herrn zu sprechen kommen. Ich kenne einen Menschen, der zu Christus gehört und der, es ist jetzt 14 Jahre her, bis in den dritten Himmel versetzt wurde. Ob er dabei in seinem Körper war, weiß ich nicht. Ob er außerhalb seines Körpers war, weiß ich genauso wenig. Gott allein weiß es. Auf jeden Fall weiß ich, dass der Betreffende ins Paradies versetzt wurde. Ob in seinem Körper oder ohne seinen Körper, weiß ich nicht, wie gesagt. Nur Gott weiß es. Und dass er dort geheimnisvolle Worte hörte. Worte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Von wem spricht der Paulus da? Von sich selbst, genau. Aber in der dritten Person. Das heißt, wenn er schon mit geistlichen Dingen sich rühmt oder mit großen geistlichen Errungenschaften, weil es ist nicht alltäglich, dass man in den dritten Himmel entrückt wird, gell? Ich weiß nicht, ob das einem von euch schon mal passiert ist, aber mir nicht. Was ist überhaupt der dritte Himmel? Genau, der noch einen zweiten. Es gibt unterschiedliche Erklärungen. Eine Möglichkeit ist, dass der erste Himmel der blaue ist, den wir sehen, gell? Der zweite Himmel ist der dahinterliegende Schwarze, quasi das Universum. Und der dritte Himmel ist das Paradies, wenn wir von dem Himmel sprechen, den wir erwarten, wenn wir dann bei Jesus sind oder bei Gott, das ist quasi der dritte Himmel. Und er sagt ja dann auch, dass er im Paradies war und dass dort geheimnisvolle Worte gesprochen wurden, die er nicht aussprechen kann. Auf jeden Fall war es eine übernatürliche Offenbarung. Gell? Das ist etwas, wenn du mit denen ins Gasthaus gehst, da hören alle zu. Also, ich sage einmal, das ist so, das ist normal etwas, wo ich sage, mit dem Platz hier raus und dann habe ich die Aufmerksamkeit aller, weil das ist was, das erlebt nicht jeder. Gell? Der Paulus hat es erst da ganz zum Schluss erzählt, nach seinen ganzen Entbehrungen und redet von sich in der dritten Person, will da überhaupt kein Augenmerk auf sich lenken. Gell? Aber er sagt, ich hätte Dinge, auf die ich stolz sein könnte. Aber er tut es nicht. Aber auf was ist er stolz? Da geht er jetzt dann weiter. Oder wessen rühmt er sich? Das ist eben, wie es die Bibel ausdrückt. In Vers 5 bis 6. Im Hinblick auf diesen Menschen will ich mich rühmen. An mir selbst jedoch will ich nichts rühmen, nichts außer meinen Schwachheiten. Wenn ich wollte, könnte ich mich sehr wohl auch mit anderen Dingen rühmen, ohne mich deshalb zum Narren zu machen. Denn was ich sagen würde, wäre die Wahrheit. Trotzdem verzichte ich darauf, weil ich nicht möchte, dass jemand eine höhere Meinung von mir hat als diese, als die, die er sich selbst bilden kann, wenn er sieht, wie ich lebe und hört, was ich lehre. Nichts will ich mich rühmen, außer meiner Schwachheiten, sagt der Paulus. Und das ist auch durch und durch geistliche Gesinnung. Und das ist komplett 100%, 180 Grad gegensätzlich zu dem, was wir in der Welt erleben. Wessen rühmen sich die Leute? Das, was sie gut kennen, hat sie die Statusmeldungen anschauen. Das, wo jemand gut ist, wo er eine Medaille oben hat, wo er einen Pokal in der Hand hat, wo er auf einem Berggipfel steht, dessen rühmen wir uns, unseren Stärken. Aber geistlich gesehen ist es rühmt Paulus sich genau dem Gegenteil, nämlich seinen ganzen Schwachheiten. Wer redet denn schon von seinen Schwächen? Oder wo legt einer seine Schwächen offen und sagt, schaut her, wie schwach ich bin? Jeder lenkt die Aufmerksamkeit auf das, was er gut kann und wo unsere Stärken liegen. Und das ist Gott überhaupt nicht wichtig. Überhaupt nicht. Sondern er will in unserer Schwachheit stark sein. Da geht es heute in dem Text und das ist das, was Paulus da ausarbeitet. Weil selbst der Paulus in der Gefahr war, eben hochmütig und überheblich zu werden. Und in der Gefahr sehen wir alle, wenn wir auf unsere Stärken und auf das hinweisen, wo wir gut sind. Gell? Und das ist auch eine geistliche Gefahr. Die hat er bei den Korinthern klar gesehen. Und deswegen gibt es, denke ich, auch das Kapitel 12 beziehungsweise diesen Abschnitt. Und in Vers 7 geht er dann weiter und sagt, ich verzichte darauf, weil diese Offenbarungen etwas ganz Außergewöhnliches darstellen. Gerade deshalb nämlich, um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Das ist dieser berühmte Dorn im Fleisch, den der Paulus gehabt hat. Also übersetzt Luther, Dorn im Fleisch. Und da steht eben, der Engel Satans, aber dass der Körper wie von einem Stachel durchbohrt worden ist. Und ich denke, das hat ja jeder von uns schon einmal schon erlebt, dass der Körper von einem Stachel durchbohrt wird. Entweder an einer Dorne oder wir sagen Spieß dazu, gell? Wenn du irgendwo einen Spieß einziehst, der von ganz zum Eitern und ist unter der Haut und geht nicht aus, dann ist wurscht, wo du ankommst und wenn es nur ganz locker ist, das tut höllisch weh. Gell? Kennst du sehen. Und genau so ein Dorn im Fleisch hat der Paulus von Gott gekriegt. Oder Gott hat erlaubt, einem Engel des Satans ihn mit Fäusten zu schlagen. Ja? Und wer schon mal einen Faustschlag gekriegt hat, der weiß, das ist nichts Angenehmes. Das ist sehr schmerzhaft, vor allem in der Bauchgegend. Und Gott hat diesen Engel Satans erlaubt, den Paulus zu schlagen. Warum? Warum erlaubt Gott sowas? Er sagt es da nämlich, damit er nicht überheblich wird, genau. Damit er am Boden bleibt, damit er nicht das, was er so mit Gott erlebt hat, diese geistlichen, was er gerade berichtet hat, zum Beispiel, dass er im dritten Himmel war und so vieles Wunderbares mit Gott erlebt hat, dass er da nicht überheblich wird. Das heißt, schlimmste wäre für Gott, wenn wir überheblich werden oder hochmütig. Das ist etwas, das mag er gar nicht und das weiß er sogar bei Menschen wie dem Paulus zu verhindern, der ja aus meiner Sicht eine sehr demütige Grundhaltung gehabt hat. Gell? Und da gibt es noch viele, so wie der Philemon am Anfang gesagt hat, also die in Schwachheiten Gott begegnet sind. Die Bibel ist voll davon. Gell? Man nimmt an beim Paulus, es hat irgendwas mit dem Körper zu tun, weil es ist ein Dorn im Fleisch. Das heißt, es ist irgendein körperliches Gebrechen, sei es ein Augenleiden, das er gehabt hat, das sich dann physisch so ausgedrückt hat oder irgendwas anderes. Er war begrenzt. Das heißt, er hat körperlich gelitten und ist nicht weitergekommen. Gell? Er ist da. Gott hat gesagt, stopp. Gell? Und mit denen hat er umgehen müssen. Und er sagt dann weiter in Vers 8, das hat ihn nämlich so grob getan, dass er sagt, dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, der Satans Engel möge von mir ablassen. Also er hat es zuordnen können, dass es auch von Gott beauftragter war, ein Satans Engel, der ihn da geschlagen hat, und er hat dreimal gebetet, dass das aufhört. Ja. Und vielleicht kennst du so eine Situation, du bist irgendwo drin und denkst da, ich bin so verzweifelt, ich möchte einfach nur, dass das aufhört. Und du betest, aber es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Dreimal hat Paulus gebetet, vielleicht dann auch noch öfter, wir wissen es nicht, das erwähnt er da. Ja, und vielleicht sind wir in solchen Situationen, wir möchten, dass es einfach nur aufhört. Und ja, ich bin in einer ähnlichen Situation, ich habe sicher schon öfter als dreimal gebetet, dass es aufhört. Hat bis dato nicht. Weil ich mich ziemlich intensiv beschäftigt habe mit unserer Wohnraumerweiterung, mit einem Bauprojekt, sage ich jetzt einmal in dem letzten Jahr, und gedacht habe, das wird super laufen. Ja, das war mein erster Fehler. Weil ich habe mir ja viel Gedanken darüber gemacht, ich habe mit vielen Professionisten geredet, wo ich in dem Studienjahr in Graz war und habe gedacht, das Plan war top und dann läuft es wie am Schnürchen. Und dann ist es im September losgegangen, dann hat mich das überrollt wie eine Lawine. Ja, und seitdem liege ich nächtelang wach, überlege, versuche zu rekonstruieren, wie du so blöd habe sein können, wie ich manche Sachen gar nicht gesehen habe und auch Details gar nicht vorgenommen habe und du musst kurzfristige Entscheidungen treffen und auf einmal ist alles anders. Du kannst es einmal rückgängig machen. Das habe ich so noch nie erlebt. Und das Projekt hätte das Potenzial gehabt, so ein Schatz zu werden. Gell? Ihr kennt das. Da, wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Gell? Aber es ist zum Dorn im Fleisch geworden. Es ist genau das Gegenteil daraus geworden. Und ich weiß nicht, was Gott damit vorhat. Ich frage ihn permanent. Und auch nur er kennt den Ausweg, weil mittlerweile bin ich sowieso in der Situation, dass ich sage, ich kann es nicht mehr. Hoffe nochmal, er muss das zu Ende bringen und vielleicht kann er aus all dem, was ich falsch entschieden, geplant, was auch immer da passiert ist, noch was Gutes draus machen. Ja, und die kriegt die gleiche Antwort wie der Paulus im Vers 9 und 10. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Gott sagt zu Paulus, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Gnade genügt. Das heißt nicht, du hast es, damit du Ruhe gibst, sondern er sagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Sie ist völlig ausreichend, sie ist genügend. Es gibt, du brauchst darüber hinaus nichts. Aber das erlebt man im normalen Alltag nicht so. Ist es nicht so? Dieser Dorn im Fleisch, der kann viele Gesichter haben. Gell? Bei mir ist es halt jetzt das. Bei dir ist es vielleicht ganz was anderes. Beim Paulus war es ganz was anderes. Das kann bei jedem anders ausschauen. Und der kann auch unterschiedliche Ursachen haben. Aber eins hat er immer gemeinsam. Er verursacht Leiden und Verzweiflung. Und Not. Der Dorn im Fleisch. Und der Mensch möchte, dass es einfach nur aufhört. Der möchte sagen, stopp. Und das soll von der Sekunde weg sein. Aber das ist nicht das Interesse von unserem Gott. Denn er sagt, meine Gnade soll dir genügen. Und bis du nicht zu dem Punkt gekommen bist, hört es nicht auf. Und das ist ein Begriff auch im biblischen Zusammenhang, der immer wieder passiert, den man immer wieder beobachten kann bei geistlichen Menschen, das ist Zerbruch. Gott zerbricht Menschen, damit seine göttliche Kraft zum Ausdruck kommt. Ja? Und ja, das war in dem Lied, also dein Licht scheine durch uns, haben wir gesungen. Gell? Wenn du ein starkes, durchgehendes Tongefäß hast, dann kommt das Licht nur oben bei der Öffnung raus. Gell? Da kann das Licht auserscheinen. Wenn das Gefäß aber zerbricht und wir das wieder zusammenpicken oder versuchen zusammenzustellen, dann hat es ganz viele Risse überall da, wo es gebrochen ist. Und dann kann das Licht an allen Seiten und Ecken plötzlich auserscheinen. Und das denke ich, dass Gottes Absicht ist damit, dass er Menschen zerbricht, damit die an seiner Gnade genügen, damit er alles ist, was sie noch haben. Und dass dann auch er alles ist, was da nach außen scheint. Keine Stärke, mit der wir prahlen, nichts. Ja, nur er. Und dann hat er mir am Psalm gesagt, in dieser Zeit, da werden vier Situationen der Verzweiflung beschrieben. Psalm 107 ist es. Psalm 107. Und zwar die erste Situation ist Hunger und Durst. Und dass derjenige, der das beschreibt, beinahe gestorben wäre. Aufgrund von Hunger und Durst. Die zweite Situation, dass jemand in Ketten gefangen ist, wegen seiner Auflehnung gegen Gottes Gebot. Und dass sein Herz dadurch zerbrochen ist. Die dritte Situation ist, dass jemand wegen seiner Sünde dem Tode nahe ist. Das heißt, er hat irgendwas getan, Schuld, Sünde auf sich geladen und ist dem Tode nahe. Und die vierte Situation ist, dass Seefahrer, die Handel treiben, in Seenot geraten und das Schiff quasi kurz vorm Sinken ist. Und in allen vier Situationen wiederholt sich immer derselbe Ausgang. Es ist immer, sind immer die gleichen Verse. Das heißt, die wiederholen sich eins zu eins. Vers 6, da steht, da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er befreite sie aus allen ihren Ängsten. In meiner anderen Übersetzung steht, sie schrien in ihrer Verzweiflung und er befreite sie aus allen ihren Ängsten. Und dann in Vers 8, nun sollen sie den Herrn danken für seine Güte bzw. Gnade und für seine Wunder, die er für die Menschen vollbringt. Das heißt, alle, die in diesen Situationen waren, haben das Gleiche getan. Sie haben in ihrer Verzweiflung zu Gott geschrien und in ihrer Not haben sie gewusst, er ist der Einzige, der uns helfen kann. Und Gott hat jedes Mal eingegriffen. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wie, aber er hat eingegriffen und danach haben sie ihn für seine Gnade gepriesen. Da bei dem Angriff haben sie zuerst gepriesen, gell, und dann den Sieg erlebt. Da ist es umgekehrt. Sie erleben den Sieg, sie erleben das Wunder, das Gott getan hat und können ihn dann aus dieser Situation aus erpreisen. Genau. Damit möchte ich ermutigen, Gott hat mir gezeigt, er hört ein verzweifeltes Gebet, er greift ein, aber zu seiner Zeit. Gell? Das wissen wir nicht, wann diese Zeit ist. Wir wissen auch die Lösung nicht immer, wir können sie uns auch oft nicht vorstellen. Wenn du so drinnen bist, in der Verzweiflung, siehst du die Lösung gar nicht. Gell? Aber er sieht sie. Und am Ende ist immer das Gleiche, die Verzweiflung ist weg. Gott und seine Gnade werden groß und er kriegt den Lob und den Dank dafür. So ist es da in Psalm 107 und das hat mich echt ermutigt auch. Und wenn ich euch so weitergeben, Gott hört verzweifelte Gebete und er hat auch das von Paulus gehört. Okay. Und zum Schluss sagt er dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und Paulus ist in dem Zusammenhang kein Einzelfall als großes Werkzeug Gottes, sondern er ist auch in guter Gesellschaft. In dem Andachtsbuch, was ich gerade liest, da beschreiben sie vier Beispiele im Hiob, Jesaja, Petrus und Johannes, die alle Gottesbegegnungen gehabt haben, in denen sie schwach worden sind und dadurch Gott groß worden ist. Ja, aber ich möchte nur einen jetzt da rausnehmen, nämlich Hiob. Hiob war ja der gottesfürchtigste Mann auf Erden und Satan hat die Erlaubnis gekriegt, ihm alles zu nehmen, was er gehabt hat. Seine Kinder, sein Vermögen, sein Hab und Gut. Seine Frau hat gesagt, verfluche Gott und stirb. Also die war ihm auch keine Hilfe. Und dann hat er noch Freunde geschickt, die ihn super beraten haben. Und letztlich hat er mit Gott diskutiert und hat ihn gefragt. Der eine Freund hat ihn sowieso unterstellt, dass er hochmütig geworden ist und deswegen das alles passiert ist. Wissen wir nicht. Aber er hat ganz, ganz viel Leid erlebt und es ist ihm zugefügt worden. Er hat es sich nicht ausgesucht und er hat es auch nicht ändern können. Er hat sicher, ja, er wollte am liebsten sterben, aber das ist nicht gegangen, weil Gott hat zum Satan gesagt, alles darfst du nehmen, nur sein Leben nicht. Und dann, am Ende von Hiob, nachdem er mit Gott debattiert hat und diskutiert hat, kommt Hiob zur größten Erkenntnis in seinem Leben. In Kapitel 42, Verse 5 und 6, dann sagt er, mit dem Gehör hatte ich von dir gehört. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und deswegen verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Mit dem Gehör hatte ich von dir gehört, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Das heißt, er hat vorher Gott vom Hören sagen gekonnt. Ja, also von den Überlieferungen, genau, und wollte ein gottesfürchtiger Mann sein und hat dann den Segen seiner Gottesfürchtigkeit erlebt. Aber nach dem ganzen Leid, was er erlebt hat, sogar, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Das heißt, es ist eigentlich eine geistliche Wahrheit, dass wir Gott erst im Leid erkennen. und erst im Leid ihm letztlich begegnen. Niemand will das. Ja, niemand will leiden und trotzdem ist es der einzige Weg, um Gott zu erkennen und ihm näher zu sein als in allen anderen Situationen. Und dann zitiert da eben der den Eckhart, kenne ich nicht, aber da ist ein Zitat: Wenn wir eine Begegnung mit Gott haben, dann bekommen wir einen Eindruck unserer Schwachheit. Ich glaube nicht, dass du jemals stark sein kannst, wenn du nicht zuerst weißt, wie schwach du eigentlich bist. Und du wirst niemals wissen, wie schwach du eigentlich bist, bis du in der Gegenwart des allmächtigen Gottes gewesen bist, der alle Macht besitzt. Genau, und das heißt, wir können nicht stark werden, bevor wir nicht schwach worden sind. Und das hat Paulus am eigenen Leib erlebt und zum Schluss noch einmal zum Ausdruck gebracht, denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das ist ja ein Widerspruch, ich kann nicht schwach sein und stark sein. Aber er meint, wenn ich schwach bin, dann ist Gott in mir stark. Und bevor ich nicht schwach wäre, kann er nicht in mir stark sein. Und wir beten so oft für Stärke und Kraft, aber warum beten wir nie für Schwachheit? Warum beten wir nicht dafür, schwach zu sein, damit seine Stärke in uns zur Vollendung kommt? Es ist ein Widerspruch, aber es ist eine geistliche Wahrheit. Und zum Abschluss, ich war eben eine Predigt zum selben Text mir angehört und der hat das Bild da zum Schluss gebracht. Ich habe das super gefunden, weil das bleibt uns vielleicht, wenn wir eine Batterie verwenden, weil die Batterie hat ja zwei Pole, nämlich Plus und Minus. Und die technische Stromrichtung, so erkläre ich es meinen Schülern, ist von Plus nach Minus. Ja? Wo kein Minus, da dann auch das Plus nutzlos. Gell? In dem Fall ist das Plus oben, passt gut. In unserem Fall ist es auch so, dass die Stärke oben ist und wir die Schwäche herunten. Ich sage jetzt einmal im übertragenen Sinne. Und der Strom Gottes fließt von Plus zu Minus. Gell? Auch wenn die Elektronen da jetzt von Minus zu Plus fließen, Philemon, der göttliche Strom fließt von Plus zu Minus. Und solange ich der Meinung bin, ich bin selber stark genug, wird da nichts fließen. Weil von Plus nach Plus fließt nichts. Ja? So die geistliche Deutung hinter dem. Und ja, ich hoffe, ich habe ermutigen können. Und auch wenn ihr gerade nicht in verzweifelten Situationen seid, vielleicht kommt sie. Oder kommt die eine oder andere irgendwann, dann lasst uns mit Paulus einstimmen und daran denken, dass seine Gnade alles ist, was wir brauchen und sie uns völlig genügt. Beten wir noch zum Abschluss. Danke, Vater, dass du uns deine Gnade geschenkt hast und dass du uns sehend gemacht hast dafür, dass es bei dir nicht darum geht, dass wir stark sind und Leistung bringen, einer besser oder eine besser als der andere oder die andere, sondern dass du möchtest, dass wir in unseren Schwachheiten zu dir kommen und dass du in uns stark sein willst und das alles schaffen willst, was wir sowieso nicht zusammenbringen, Herr. Danke, dass du immer bei uns bist, so wie du es verheißen hast, dass du uns viele Beispiele geben hast in deinem Wort, sogar große Glaubensmänner wie der Paulus, die auch leiden müssen, um nicht überheblich zu werden. So hilf uns, auf das zu schauen und auf die zu schauen und alles von dir zu erwarten, denn du bist ein großer, mächtiger und gnädiger Gott und dir gebührt alle Ehre. Amen.